Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 8. Oktober. Die gute Nachricht zuerst. Die Debatte des Vizepräsidenten Mike Pence mit der Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris war lebhaft, aber lebhaft unzivilisiert. Amerika hat seine Ehre als Nation der Debatte, auch der zugespitzten, aber eben der geistreichen Debatte, heute Nacht zurückgewonnen. Das heißt aber nicht, dass nicht Klartext geredet wurde. Kamala Harris griff gleich zu Anfang am wundesten Punkt dieser Regierung und dieses Präsidenten an, die vielen Covid-Toten in den USA. Über 200.000 sind es derzeit.
Well, the American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. And here are the facts. 210.000 dead people in our country in just the last several months.
Die Erwiderung von Mike Pence folgte prompt und routiniert.
And our nation has gone through a very challenging time this year. But I want the American people to know that from the very first day, President Donald Trump has put the health of America first.
Dann aber war man schnell bei den Evergreens eines jeden amerikanischen Wahlkampfes. Es ging um das Portemonnaie der Wähler. Steuern rauf oder Steuern runter. Pence attackierte mit der Behauptung, die er dann mehrfach wiederholte, die Demokraten würden die Steuern erhöhen. Der New Green Deal zugunsten des Klimaschutzes kostet Jobs und Geld. Und gegenüber China wolle man, na was wohl, kapitulieren und nicht so tapfer kämpfen wie Donald Trump.
Joe Biden und Kamala Harris want to raise taxes. They want to bury our economy under a $2 trillion Green New Deal, which you were one of the original co-sponsors of in the United States Senate. They want to abolish fossil fuels and ban fracking, which would cost hundreds of thousands of American jobs all across the heartland. And Joe Biden wants to go back to the economic surrender to China.
Die Demokratin sprang sofort ein, sie nannte ihre Fakten und Vorsicht Debattenstil. Sie pochte auf ihr Recht, Ausreden zu dürfen. Und Pence, und das unterschied ihn eben von seinem Boss, akzeptierte es.
And the truth and the fact is, Joe Biden has been very clear. He will not raise taxes on anybody who makes less than $400,000 a year.
He said he's going to repeal the Trump tax cuts.
Mr. Vice President, I'm speaking. If you don't mind letting me finish, we can then have a conversation, okay?
Please.
Okay. Joe Biden will not raise taxes on anyone who makes less than $400,000 a year. He has been very clear about that. Joe Biden will not end fracking. He has been very clear about that.
Das Großartigste dieser Debatte für mich war die Auseinandersetzung über die Außenpolitik. Es wurde doch tatsächlich über Außenpolitik gesprochen. Seriös und kontrovers, aber eben klar in der Sache. Die Demokraten werden, wenn sie denn gewinnen, zurückkehren zu einer Welt der Absprachen und der Verträge. Kamala Harris sprach nicht nur von Interessen und Drohungen und Ultimaten, sondern von Beziehungen und von Verlässlichkeit.
You know, Joe is, I love talking with Joe about a lot of these issues. And, you know, Joe, I think he said it quite well. He says, you know, foreign policy, it might sound complicated, but really it's relationships. So just think about it as relationships. You got to keep your word to your friends. You got to be loyal to your friends. People who've stood with you, got to stand with them. So, Susan, it's about relationships. And the thing that has always been part of the strength of our nation, in addition to our great military, has been that we keep our word. But Donald Trump doesn't understand that, because he doesn't understand what it means to be honest.
Pence verteidigte den aggressiveren Approach der Trump-Regierung auch gegenüber den NATO-Partnern. Immerhin, sagte er, jetzt zahlen sie mehr.
Well, President Trump kept his word when we moved the American embassy to Jerusalem, the capital of the state of Israel. When Joe Biden was vice president, they promised to do that, and they never did. We stood strong with our allies, but we've been demanding. NATO is now contributing more to our common defense than ever before, thanks to President Trump's leadership. We've strengthened our alliances across the Asia Pacific, and we've stood strong against those who would do us harm.
Emotion kam auf, als erneut die Frage des alltäglichen Rassismus in Amerika debattiert wurde. Pence zeigte Mitgefühl, aber, Und dieses Aber unterscheidet die beiden Kontrahenten. Er verteidigte die Polizei und die Gerichte, die seiner Ansicht nach eine gute Arbeit leisten und nicht rassistisch vorgeprägt handelten und urteilten. Das klang aus seinem Munde dann so.
Well, our heart breaks for the loss of any innocent American life. And the family of Breonna Taylor has our sympathies. But I trust our justice system, a grand jury that refused the evidence. This presumption that you hear consistently from Joe Biden and Kamala Harris, that America is systemically racist, is a great insult to the men and women who serve in law enforcement.
Kamala Harris suchte und fand auch in dieser Frage die Offensive. Und erneut bezichtigte sie den Präsidenten, er würde mit jenen sympathisieren, die von der Überlegenheit der weißen Rasse sprechen und die wahrscheinlich auch daran glauben.
And the reality of this is that we are talking about an election in 27 days, where last week the President of the United States took a debate stage in front of 70 million Americans and refused to condemn white supremacists.
Not true.
And
not true.
It wasn't like he didn't have a chance. He didn't do it, and then he doubled down. And then he said, when pressed, stand back. Stand by.
Trotz dieser sehr unterschiedlichen Position, es war und es blieb eine zivilisierte Debatte. Der Ton macht die Musik. Und was wir da hörten, war die Musik einer erwachsenen Demokratie. Und mehrfach ertappte ich mich bei dem Gedanken, diese beiden Politiker sind würdiger als ihre Chefs. Er war besser als Trump und sie war in ihrer charmanten Klarheit beeindruckend. Vielleicht haben wir heute Nacht die erste Präsidentin der USA gesehen. Unsere Themen heute. Die TV-Debatte beleuchte ich gleich nochmal ein wenig intensiver mit unserem Washington-Korrespondenten Peter Ross Rage. Außerdem hatten wir gestern an Bord der Pioneer One eine höchst anregende Diskussion über den Leistungsgedanken in diesem Land. Aufstieg. Aufstieg, Vorschläge für die Zukunft Deutschlands heißt ein neues Buch und mein Kollege Michael Bröker hat mit den Autoren debattiert. Außerdem berichtet unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski über den Stellenabbau bei den amerikanischen Banken. Und wir verneigen uns vor dem großen Humoristen Herbert Feuerstein. Und wir wundern uns über Größenwahn und Großbaustellen im Bundeskanzleramt. Meine Meinung zu der nächtlichen Debatte habe ich gesagt, aber was bitteschön sagt unser Washington-Korrespondent Peter Ross Range? Er war als Time Magazine-Korrespondent in Berlin, später in Vietnam. Er ist wirklich ein Washingtonian, ein Insider, der von JFK bis Trump alle gesehen und erlebt hat. Also rufen wir ihn doch einfach an. Good morning to Washington. Hi, Peter.
Hey, greetings from Washington in the middle of the night, Gabor.
If you would put this debate in only one sentence, Peter, how would it sound like?
Well, it's more or less a tie, what you call unentschieden in German.
We saw a really sharp and serious debate. What do you think? Who of the two has convinced the American swing voters?
Well, you know, that a tie is good for Harris and Biden since they were leading in all the polls even more than before. Trump got bad marks for his behavior in the previous debate and for irresponsible crisis management, which led to an outbreak of COVID-19 in the White House. And of course, Pence shares the responsibility for all of that.
The political opponents normally likes to look at mistakes. Negative campaigning, as you know, is a growing business in Washington. Any mistakes tonight which are worthwhile to discuss?
Well, Kamala Harris is being criticized by some for not being aggressive enough, especially when Mike Pence kept running over her and the moderator all the time. But the fact is, Harris was playing careful defense. That means protecting your lead, not reaching for too much, which could lead to a big mistake, but she did not make any of those.
Mike Pence is always regarded as Donald Trump's puppet on the string. I would say we have seen a different Mike Pence tonight, partly. What do you think?
I'm not so convinced of that, frankly. You know, Mike Pence, of course, hopes to be president someday, but he didn't distinguish himself as much as he might have. He kept giving credit to President Trump for anything and everything without taking much for himself. Of course, he was quite smooth, but I thought rather robotic in his style.
But the tone was much better as the tone of the president, or not?
Oh, yes. It was a far more civilized debate, even though it was somewhat edgy sometimes.
Kamala Harris really pushed for a new era of international agreements. She mentioned the Paris Accord and the Iran deal. Is that a change we can believe in, we as Europeans?
I think so. Biden has been talking about both of these things for a long time, has promised that on the first day in office, he would rejoin, America would rejoin the Paris Climate Accord, and that he would reinstate an improved version of the Iran deal. Democrats have been extremely critical of President Trump for canceling that.
The president obviously followed the debate. Did Donald Trump respond already on Twitter? Have you seen anything?
Sure. Even during the debate, he took a shot at Kamala Harris. He called her a gaffe machine for saying that she would not accept a coronavirus vaccine if it were only recommended by the Trump administration, but not by medical experts. She was expressing the huge skepticism that many Americans feel towards the Trump administration for the pandemic crisis management.
So, Peter, bottom line, not even 30 days to go. Who will make it this time?
Gabor, if you had to bet money, if I had to bet money right now, today, I think I would put it on Biden and Harris. They are maintaining a constant and slightly growing lead, and it's been true for quite a while now.
Thank you, Peter, for your insight. Have a good day in Washington.
Thanks to you too, Gabor. Have a great day in Berlin.
Nicht nur in den USA wird um den amerikanischen Traum gekämpft, also jenes Versprechen, das es an jeder schaffen kann, wenn er oder sie es nur wollen. Auch in Deutschland stellt sich die Frage, und zwar zunehmend, wie man die Gesellschaft so gestaltet, dass möglichst viele auch in einer digitalen und veränderten Zukunft an Wohlstand und Erfolg unseres Landes teilhaben können. Und zwar teilhaben können aus eigener Kraft, mit ihren eigenen Vorstellungen von einer guten Zukunft. Und Ideen dazu diskutiert ein neues Buch mit dem vielversprechenden Titel Aufstieg. Aufstieg, Vorschläge für die Zukunft Deutschlands. Dieses Buch soll in den nächsten Tagen erscheinen und in diesem Buch haben liberale Köpfe aus Politik, Wirtschaft und Medien ihre Visionen skizziert. Einige der Autoren haben wir eingeladen zu einer kleinen Vorabdebatte an Bord der Pioneer One. Unter anderem waren Johannes Vogel dabei, FDP-Bundestagsabgeordneter. Hier ein Ausschnitt aus dem Gespräch, das unser Chefredakteur Michael Brücker mit ihm geführt hat.
Herr Vogel, Sie haben begonnen mit dem wunderbaren Zitat aus der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung: Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, und das als Urprinzip des Liberalismus bezeichnen. Erklären Sie mal in Ihren eigenen Worten, was Sie damit meinen und wie man das politisch ausgestaltet, diesen Satz, den ja wahrscheinlich jeder unterschreiben würde.
Ja, Leben und Freiheit, warum das zentral ist, muss ich, glaube ich, nicht erklären. Was ich ja dann besonders rausgearbeitet habe, ist dieser großartige Teilsatz, das Streben nach Glück. Ich würde das in meinen Worten anders formulieren, aber ich glaube, es meint dasselbe: Lebenstraum. Und das ist, finde ich, doch die Essenz unserer liberalen Überzeugung, dass wirklich jede und jeder die faire Chance hat, das Leben in die eigene Hand zu nehmen und den eigenen Traum zu leben. Eben egal, wo man herkommt, egal, wie man aussieht und egal übrigens auch, und das ist wichtig, wie dieser Traum aussieht. Egal, wie ganz normal oder bunt schräg ungewöhnlich der sein mag. Ich finde, das macht uns Liberale aus. Das ist der innere Kern unseres Versprechens, unseres politischen Versprechens, und unterscheidet uns ja auch von anderen. Also sobald es bunt schräg ungewöhnlich wird, sobald dann auch vielleicht kulturelle Normen durch Aufsteiger sich verändern, dann wird es mit den Konservativen schwer. Die sagen ja, Moment mal. Und sobald, ich sage, egal ob jemand das will, aber für viele Menschen gehört das eben dazu, sobald dann auch das Materielle dazu gehört, dann wird es mit der politischen Linken schwierig. Dann werden die Leute ganz schnell verdächtig. Und das gibt uns Liberalen doch erstens eine spannende Position und zweitens Liberalismus, eine freie Gesellschaft, die nicht wirklich in der echten Gesellschaft durchlässig ist, die ist eben auch nicht wirklich offen und damit auch nicht wirklich frei.
Außerdem waren bei dem Gespräch mit dabei Frank Schäffler, ebenfalls Bundestagsabgeordneter und zwar aus dem Finanzausschuss und erst auch Mitherausgeber des Buches. Genau wie Sana Röser, die war auch an Bord. Sie wurde in ein Familienunternehmen hineingeboren. Die Eltern sind erfolgreiche Unternehmer und die 33-Jährige ist es heute auch. Und außerdem fungiert sie als Bundesvorsitzende des Verbandes Die jungen Unternehmer.
Wären Sie auch Unternehmerin geworden, wenn Sie ein Arbeiterkind gewesen wären?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, die ich mir auch schon oft selber gestellt habe. Also ich bin, wie Sie es gesagt haben, Unternehmerhaushalt groß geworden. Meine Eltern haben mir vorgelebt, was es bedeutet, Unternehmer, Unternehmerin zu sein, dass man auch mal ins kalte Wasser springen muss, dass man auch ins Risiko gehen muss, mutig sein. Und wenn ich meine Eltern nicht gehabt hätte, dann hätte sich vielleicht mein Lebensweg anders entwickelt. Und deswegen ist für mich persönlich auch ganz wichtig, dass wir genau das in die Schulen bringen. Also wir bilden heutzutage Manager aus und keine Unternehmer. Und wir müssen dieses positive Unternehmerbild schaffen, dass auch ein Junge und ein Mädchen in frühem Alter schon sagt, ja, ich habe hier in der Schule das Rüstzeug bekommen, um meine Träume zu verwirklichen, um vielleicht selber mal ein Unternehmen zu gründen. Aber ich werde dann auch in der Gesellschaft anerkannt dafür und ich werde auch gefeiert. Und das haben wir leider hier in Deutschland nicht.
Dafür sind wir, glaube ich, sehr weit weg dafür, dass man gefeiert wird, wenn man sagt, Absolut. Ich bin Unternehmer. Herr Schäffler, jeder dritte Jugendliche, die Studien sind mal so, aber kommt immer aufs selbe raus, wollen eigentlich am liebsten Beamte werden. Und das waren Umfragen unter Akademikern. Muss man natürlich dazu sagen, Sicherheit, ist eigentlich das neue Aufstiegsversprechen?
Ja, hoffentlich nicht, also wir haben ja mit Oliver Flasskemper, ein Unternehmer, hier auch in unserer Runde dabei, der das vorlebt und vorgelebt hat auch in seiner Biografie und das auch beschreibt, wie er aus einem Arbeiterhaushalt sich schon früh selbstständig gemacht hat und ein erfolgreiches oder mehrere erfolgreiche Unternehmen gegründet hat. Also Corona, glaube ich, birgt ein bisschen die Gefahr, dass man das Sicherheitsdenken deutscher Hochschulabsolventen oder generell deutscher Schüler noch stärker fördert. Ja? Denn viele Unternehmen werden sicherlich jetzt auch in der Corona-Krise nicht überleben. Und die im öffentlichen Dienst sind, die werden erstmal schon jede Woche ihr Gehalt überwiesen bekommen, unabhängig davon, wie es jetzt hier coronamäßig weitergeht. Also die Gefahr besteht aktuell schon.
Aufstieg hat ja auch zwei Dimensionen. Also es hat einmal die individuelle, dass wenn das Aufstiegsversprechen hohl ist, dann ist in Wahrheit das Freiheitsversprechen einer Gesellschaft hohl. Das ist die individuelle Dimension. Das zweite ist, als Gesellschaft haben wir doch auch ein Interesse daran. In Amerika gibt es einen spannenden Aufstiegsforscher, Ruff Chetty, der forscht ganz viel danach, wenn du aus welchem Quartier du kommst, wie stark prägt das deinen Lebensweg vor. Der sagt immer, was ihn auch antreibt, ist, was für Talente wir auch als Gesellschaft verschenken. Der spricht von den Lost Einsteins. Also was für großartige Impulse, Innovationen, seien sie wirtschaftlich, seien sie gesellschaftlicher Art, seien sie künstlerischer Art, verschenkt eine Gesellschaft auch, wenn sie nicht jedem und jeder die Chance gibt, sich frei zu entfalten. So, und das hat natürlich dann auch was mit der langfristigen Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft zu tun, auch mit unserem Wohlstand zu tun. Also es gibt verschiedene Gründe, sich ums Thema zu kümmern. Das Unternehmerbild ist natürlich eins, was dazugehört, weil oft Unternehmerpersönlichkeiten die sind, die sozusagen auch die krassesten, auch disruptivsten Aufstiegsbiografien hinlegen.
Die ganze rund einstündige Diskussion finden Sie als Video auf thepioneer.de. Ich würde sagen, Prädikat inspirierend. Es gibt ja viele Wege auch für ein Land nach oben. Nicht alle, aber einige doch sind in dieser Stunde diskutiert worden.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Und damit begrüßen wir unsere Börsenexpertin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Hi, einen schönen guten Morgen, Gabor.
Vielleicht noch zwei, drei Sätze von dir, Sophie. Was ist dein Fazit nach dieser TV-Debatte zwischen Mike Pence und Kamala Harris?
Dass man es sich zu einfach macht, wenn man glaubt, dass die Wall Street und die Unternehmen nur auf der Seite von Donald Trump sind und eben Trump klar bevorzugen. Es geht so ein bisschen darum, ob man glaubt, dass eher der Handelskrieg Jobs kostet und Wohlstand oder ob es der Wandel zu erneuerbaren Energien ist, der eben Wohlstand kostet. Biden würde auf der einen Seite den Handelskrieg beenden, aber Steuern erhöhen auf Parteien mit mehr als $400.000 Jahreseinkommen. Und unter Trump ginge zwar der Handelskrieg weiter, aber es gäbe weniger Regulierungen und eben auch ein unternehmerfreundliches Steuerumfeld. Die Futures waren während der Debatte im positiven Bereich und ich denke, an sich kommt einfach alles gut an, was einem klaren, eindeutigen Wahlergebnis hilft.
Und damit kommen wir zu den Problemen, mit denen ja der zukünftige Präsident, wie immer er heißen mag, zu kämpfen haben wird. Die Arbeitslosigkeit könnte sich wegen der Corona-Krise weiter verschärfen. Es deutet vieles darauf hin. Auch im Bankensektor, wie die jetzige Meldung von Wells Fargo vermuten lässt, steht einiges Ungemach für die Beschäftigten bevor. Richtig?
Ja, genau richtig. Auch die Geldhäuser bleiben eben nicht verschont von der Krise. Wells Fargo streicht 700 Stellen im Commercial Banking. Das klingt jetzt natürlich nicht nach besonders viel, aber das könnte eben erst der Anfang sein, laut Experten, die Bloomberg News zitiert hat. Und es könnte letztendlich zu Zehntausenden von Stellenstreichungen führen. Anfang dieses Jahres hat Wells Fargo ja einen vierteljährlichen Verlust gemeldet und der CEO Charlie Scharf, der ist erst seit 2019 mit an Bord, also noch gar nicht so lange, hat wiederholt gesagt, die Kosten des Unternehmens seien zu hoch und er wolle eben die jährlichen Kosten um mindestens 10 Milliarden US-Dollar senken. Und das muss natürlich irgendwo herkommen, das Geld. Die Dividende haben sie bereits gekürzt und Wells Fargo ist aber eben auch der größte Arbeitgeber bei den Banken hier in den USA. Und deswegen setzen sie eben da den Rotstift auch an. Andere Banken wie Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase zum Beispiel haben das auch gemacht. Der CEO der Bank of America hat letzte Woche gesagt, dass er ebenfalls wie geplant Angestellte entlassen wird. Also es ist jetzt nicht nur Wells Fargo.
Und dann lass uns doch jetzt noch über Amazon, Google, Apple und Facebook reden, Sophie. Da wird jetzt ein 450-seitiger und damit sehr wuchtiger Report vorgelegt, der sich das Thema Monopolstellung und Marktmacht vorgenommen hat. Meine Frage an dich, ist das wieder nur Papiergeraschel oder deuten sich da jetzt endlich ernsthafte Konsequenzen für diese Monopolunternehmen an?
Ja, du sagst es. Es ist natürlich erstmal nur das Ergebnis einer Untersuchung, aber immerhin. Das Ergebnis hat eben festgestellt, dass Amazon, Apple, Facebook und Google Monopolmacht haben und in einigen Fällen aufgebrochen werden sollten. Apple, Amazon und Google haben sich alle schon gegen diese Ergebnisse gewehrt. Das war eben nicht der Fall. Die Untersuchung hat aber deutlich gezeigt, dass es wirklich parteiübergreifend Appetit auf Reformen gibt. Und ein Mitglied des Untersuchungsausschusses hat gegenüber dem Fernsehsender CNBC gesagt, dass neue Gesetzesentwürfe innerhalb der nächsten 6 Monate des nächsten Kongresses eben tatsächlich vorgelegt werden könnten.
Und was, Gabor? Ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Ja, die Bilder aus dem Lockdown vom März, die kehren allmählich wieder zurück. Denn erstmals seit Monaten treten heute Morgen der Gesundheitsminister, also Jens Spahn, mit dem RKI-Präsidenten, also Lothar Wieler, und dem Kassenchef, dem Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, Andreas Gassen, vor die Presse. Diese Corona-Briefings waren lange weg, sollen jetzt wieder stattfinden, und zwar um die Bevölkerung auf den Ernst dieses Herbstes einzuschwören. Und bei mir ist jetzt Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer. Schönen guten Morgen, Michael.
Schönen guten Morgen, Gabor.
Ich denke, du hast eine Ahnung davon, was Jens Spahn nachher sagen wird, oder?
Ja, Gabor, vor allen Dingen wird er eine einzige Botschaft mit reinbringen in diese Pressekonferenz, nämlich eine des Mahnens und der Achtsamkeit. Denn die Zahl der Neuinfektionen sind tatsächlich inzwischen wieder so hoch, wie sie Mitte März waren, kurz bevor Deutschland in den Lockdown ging. Und die Bundesregierung will vor allem ja eins in diesen Tagen, nämlich einen zweiten Lockdown zu verhindern.
Das wäre schön, aber wenn das so einfach wäre, oder?
Ja, richtig. Aber es geht vor allen Dingen um einen Appell, nämlich an den des gesunden Menschenverstands. Wir sollen uns wieder so verhalten, wie wir es mal gelernt haben. Und die Zahl der Partys, die Zahl der Familienfeiern, die wieder stattfinden, gerade in den Ballungsräumen, lassen die Neuinfektionen nach oben schnellen. Also geht es vor allem wieder um die berühmte Aha-Formel. Abstand halten, Hygiene und Alltagsmaske tragen.
Okay, aber wird es auch konkrete Einschränkungen der Bewegungsfreiheit wieder geben?
Ja, und zwar dann, wenn man in ein Risikogebiet hineinfahren möchte oder aus einem Risikogebiet kommt. Und es gibt inzwischen laut RKI in Deutschland mehrere Städte, Ballungsräume, Regionen, die als Risikogebiet ausgewiesen sind. Und die Personen, die dort einreisen wollen, zum Beispiel Freunde und Verwandte besuchen, müssten sich eigentlich dann nach Rückkehr in Quarantäne begeben. Das sind ganz konkrete Appelle, die jetzt an die Bürger gerichtet werden, diese Reisen nicht zu unternehmen.
Und wer mehr wissen möchte, Michael, der wartet nachher auf den Gesundheitsminister und den RKI-Chef oder liest jetzt sofort in deinem Hauptstadt-Newsletter, unserem Politikteil auf pioneer.de, richtig?
Richtig.
Vielen Dank.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass das Leben und Wirken eines Menschen immer erst dann so richtig gewürdigt wird, wenn er die Bühne schon verlassen hat. Erst dann wird der Scheinwerfer von matt und milchig aufrichtig hellgestellt. So wie jetzt bei Herbert Feuerstein, der im Alter von 83 Jahren soeben verstorben ist. In der TV-Sendung Schmiteinander erlebte dieses Unikum der bundesdeutschen Unterhaltungsindustrie seine großartigen Momente, wo er als kongenialer Partner von Harald Schmidt vor allem Witze über seine kleine Körpergröße einstecken musste.
Du darfst hier aber nicht fahren.
Wieso nicht?
Hier ist Riesenslalom.
Aber Herbert Feuerstein war mehr als der alberne Karlauer Lieferant für Harald Schmidt. Ein Feingeist war er. Musik am Salzburger Mozarteum hat er studiert. Er war ein Virtuose, was kaum einer weiß, am Klavier und auch am Cembalo. Brach dann aber sein Studium ab, ging kurzerhand nach New York, wo er heiratete und auch mit dem Journalismus in Kontakt geriet. Aber da war doch immer noch die Sache mit dem Humor, der schien ihm in die Wiege gelegt.
Längst war mir in der Schule aufgefallen, wenn ich an die Tafel gerufen wurde, gab es immer ein paar in der Klasse, die lachten. Feuerstein provoziert, stand in dem Klassenbuch. Ich könnte es so formulieren als Schlusssatz meiner Kurzbiografie. Als Feuerstein merkte, dass andere über ihn lachten, beschloss er, dafür Geld zu verlangen.
Und so wurde er Verlagsleiter von Pardon und Chefredakteur der deutschen Ausgabe von Mad. Mad, Sie wissen schon, das Heft mit Alfred E. Neumann. Und damit gehört unser Herbert Feuerstein zur Humor-DNA dieses Landes. Otto und Happe Kerkeling sind gewissermaßen seine Komikerkinder. Wir danken Herbert Feuerstein dafür, dass er unser Leben bereichert hat und verneigen uns heute Morgen vor einem ganz großen seines Metiers. Übrigens unterschrieb er seine Mails zuweilen mit dem Satz, die zukünftige Legende Herbert Feuerstein. Das war nicht nur sehr weitsichtig, das war vor allem auch komisch.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass der Anbau des Bundeskanzleramtes noch teurer wird als die veranschlagten 600 Millionen Euro. Das befürchtet der Bundesrechnungshof. Und ich befürchte, dass, wenn der Bundesrechnungshof das befürchtet, sich es im Grunde schon um eine Gewissheit handelt. Denn das Bundeskanzleramt ist ja schon heute der größte Regierungssitz der westlichen Welt und soll durch die aufwendigen Um- und Neubauten in seiner Nutzfläche, festhalten, verdoppelt werden. Eine neue Kanzlerwohnung muss her. Dabei ist schon die bisherige nicht ganz klein geraten. Ein abhörsicheres Lagezentrum ist geplant. 100 neue Autostellplätze, eine Kita nur für die Kanzleramtsmitarbeiter, 400 neue Büros, 9 Wintergärten auf 5 Stockwerken verteilt. Der schlanke Staat, den gibt's aber offenbar ja nur in den Wahlprogrammen von CDU und FDP. In der wahren Wirklichkeit regiert der Größenwahn. Die Idee, alles so zu lassen, wie es ist, ist einfach zu naheliegend und damit surreal. Vielleicht findet sich ja irgendwann ein Regierungschef, der lässt sich dann von der Gruppe Starship inspirieren, denn deren Vorschlag ist groß und günstig zugleich. Ein Traumschloss, gebaut auf Rock'n'Roll. Ich wünsche Ihnen einen beherzten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Say you don't know me. I recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight. Too many runaways eating up the night. Marconi plays the bamba, listen to the radio. Don't you remember? We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city.
station names. We just want to dance here. Someone stole the stage. They call us irresponsible. Write us off the page. Marconi plays the mama. Listen to the radio. Don't you remember? We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. It's just another Sunday in a tired old street. Police have got the chokehold.
Saturday, I'm seeing that bumper to bumper traffic.
Don't you remember?
It's your favorite radio station in your favorite radio city, the city by the bay, the city that rocks, the city that never sleeps.